Es war mir nie peinlich, dass ich Hip-Hop jetzt mir gut gefällt. Und ich musste mich auch nie vor irgendjemanden davor rechtfertigen. Wenn ich was scheiße finde, kann ich sagen, es ist scheiße. Also ich muss ja auch nicht Hip-Hop verteidigen, wenn jemand Hip-Hop scheiße findet. Kann ja jeder finden, wie er will.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist Benny Adrian, Gründer von Viva Con Agua.
Moin. Moin, Nico.
Was ist Rap für dich?
Teil meiner Geschichte, Teil meiner Identität. Immer noch die Musik, die ich am liebsten höre. Und ein langjähriger Begleiter.
Ich finde es immer schön, diese Frage stelle ich am Anfang immer sofort und ich versuche immer so eine gewisse Spontanität bei den Leuten zu bekommen. Bei dir war es quasi nur ein halber Gedanke und es scheint viel in deinem Leben damit verbunden zu sein, oder?
Ja, Musik hat immer eine große Rolle für mich gespielt. Er tut es noch heute und nach so einer kurzen Rock'n'Roll-Heavy-Metal-Zeit, so mit 10, 11, 12 oder so, ist es bei mir dann auch umgeschwenkt und seitdem ist es halt eigentlich Hip-Hop.
Da hatte man dich kurz verloren, sagst du, oder das war kurz davor?
Aber was heißt verloren? Das war meine allerersten Musik, davor hat man mich noch nicht gewonnen oder so. Ehrlich gesagt hatte ich ganz, ganz früher war so die allererste Berührung war, glaube ich, ein Tape, Vanilla Ice, Ice Ice Baby und Can't Touch This. MC Hammer, das war so ganz, ganz vorher sozusagen, so kassettenmäßig. Und ja, dann später kam dann eben eher die Rock'n'Roll-Musik. Ich bin irgendwie umgezogen nach München damals mit 10 und so und da waren die alle so Metalheads-mäßig unterwegs. Und so bin ich dann irgendwie mein erstes Konzert damals in dem Münchner Olympiastadion zu Guns N' Roses. Richtig geil. Weit vorne.
Geil. Noch zu den guten Guns N' Roses Zeiten, ne?
Auf jeden Fall. Den einzigen wahren Guns N' Roses Zeiten. Und dann irgendwann, genau, dann gab es da so eine Phase, sehr, sehr viel Bad Religion tatsächlich gehört früher, immer die Texte von Bad Religion, Englisch gelernt mit Bad Religion zu Hause beim Text auswendig lernen. Mhm. Die hatten immer so die Leaflets, da waren immer die ganzen Texte drin, habe ich die gelesen und so. Und dann irgendwann war halt dann Rap und Hip-Hop hat übernommen.
Du hast ja eben schon gesagt, so quasi im Prinzip Vanilla Ice und MC Hammer waren so der erste Aufschlag. Zu der Zeit galt das ja, also gab es ja auch da schon immer Diskussionen, ob das jetzt Rap oder Pop ist. Wir lassen es trotzdem mal gelten. Kannst du dich denn an den Moment erinnern, als du dieses Tape bekommen hast? Weil das ist dann ja quasi dein erster Kontakt mit Rap gewesen, ne?
Boah, den Moment, als ich das Tape bekommen habe, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass es damals schon so ein bisschen, da war ich wirklich so 8 oder so, ne? Mhm. Dass es da schon sozusagen unterschiedliche Schulen gegeben hat, halt die MC Hammer Schule und die Vanilla Ice Schule, also waren ja eigentlich vor allem die zwei Songs, das weiß ich noch. Aber wie genau ich zu dem Tape gekommen bin, daran erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr.
Es ist ein Tick zu früh wahrscheinlich auch, um daraus musikalische Sozialisation zu machen, sondern so den ersten Impuls. Nach der Identitätsfindung im Metal oder Rock, die, glaube ich, auch jeder in der Zeit irgendwann mal hatte, muss ich ehrlich gestehen. Selbst bei mir ist das ja auch so. Ich bin auch mit Guns N' Roses groß geworden. Rage Against the Machine haben mich auf jeden Fall nochmal kurz wieder rausgezogen und mich dann wieder zurück ausgespuckt in den Rap. Kannst du dich an den ersten Moment erinnern, als du intensiv und aus vollem Bewusstsein her so dich mit Rap beschäftigt hast und gedacht hast, okay, das ist eine Welt, die fängt an, richtig Spaß zu machen. Und was war so da der erste Song oder der erste Künstler, der den Impuls gegeben hat?
Ich glaube, ich kann mich an ein Konzert erinnern, in Stuttgart, Fettes Brot. Das war die, glaube ich, auf einem Auge blöd Tour, wenn ich mich recht entsinne. Und es gab dann als Vorband gab's Terminal Team, ja, Fanta 4 sozusagen gecovert als Terminal Team. Dann gab es eben vorneweg die Fantas und dann Fettes Brot auf einem Auge blöd. Ich glaube, es war 1995 oder 96. Demzufolge war ich 14 oder 15. Das ist so einer meiner ersten Erinnerungen an ein Konzert tatsächlich. In der Röhre in Stuttgart, die heute aufgrund von Stuttgart 21 ja schon lange nicht mehr existiert. Aber Das war so eines der ersten Konzerte. Ich kann mich auf jeden Fall noch sehr früh auch erinnern an die Future Freestyle Sessions, Sammy Deluxe, David P. Und die ganze natürlich MC René und alle, die da noch mit der Karibik Frank und so.
Du haust hier einen Namen raus.
Natürlich. Die waren alle im Jugendhaus in Stuttgart und so. Da habe ich meine damals, oh ja, da habe ich damals meine zweite große Liebe kennengelernt, wenn man das so sagen will. Und das waren auf jeden Fall die ersten so richtigen Jugendhaus-Sessions und so. Das war ja vor den ersten Eimsbusch-Tapes und so. Und dann natürlich irgendwann Eimsbusch-Tapes, Sammy, alles abgeräumt. Weil dann natürlich mit Bambule spätestens war alles aus. Aber klar, hey, Stuttgart, ne? Also da haben wir ja auch noch so ein paar andere Kandidaten, die uns sehr früh mitbegleitet haben.
Ich glaube, es ist auch eine sehr dankbare Stadt, um quasi ein Identitätsgefühl aus Rap herauszubekommen, was ja schon irgendwie so ein bisschen auch eins der, würde ich sagen, Hauptelemente von Deutschrap zu der Zeit gewesen ist, dass es dir vielleicht in einer Welt, wo du haltlos warst, wo du dich nicht gefunden hast, wo du selber nicht wusstest, was du machen möchtest, so irgendwie was gegeben hat, damit du dich festhalten konntest. Hast du es als Kultur kapiert, wahrgenommen oder war es erstmal nur Mucke, die cool ist?
Es war für mich vor allem Mucke. Es war nicht so sehr das Tanzen und auch nicht so sehr das Sprühen, was mich angesprochen hat, wo ich auch stark involviert gewesen wäre oder so, sondern es war die Mucke. Aber mir war schon klar, was dahinter steht. Mir war schon klar, also ich habe auch sehr, sehr früh, vor allem durch meinen Freund, du kennst ihn, Lars Breitmeier, der ja sozusagen ein Hip-Hop-Lexikon immer gewesen ist, bis heute sozusagen im Underground, vor allem auch im amerikanischen Underground-Hip-Hop zu Hause ist. Das heißt, der hat mir sehr früh Mixtapes gemacht. Ich habe sehr früh, also ne, in den letzten Tagen hast du in meinen Stories das ja auch ab und zu mal gesehen, irgendwelche von Mobb Deep über Onyx bis hin zu, ich kann mich erinnern, mein 18. Geburtstag, ja. Oh Gott, die ganze Geschichte kann man eigentlich gar nicht öffentlich erzählen, ne? Aber Teil der Geschichte
erzähle ich. Wir sind ja unter uns.
Teil der Geschichte erzähle ich mal. Da waren wir zum 18. Geburtstag mit Lars und den Kollegen, ich wurde 18 in der Nacht, waren wir auf dem Capone Noriega Konzert damals.
Oh,
und waren dann auf dem Rückweg, dann, also haben da so reingefeiert, ne? Und auf dem Rückweg, wir waren dann so, naja, wie soll man sagen, in einem Zustand, wo wir ganz vergessen haben, dass wir uns ja eigentlich getroffen haben, um Geburtstag zu feiern. Irgendwann so nachts um 2:30 Uhr. Scheiße, Alter, du hast den Geburtstag, stimmt.
Ich naja. Hab ja Geburtstag. Ja,
genau. Von daher, das war schon damals, ja, Noriega in Stuttgart auch und so. Von daher, ja, ich habe natürlich immer auch den Kontext gesehen, auch wo es herkommt, wofür es steht und sozusagen was auch über den deutschen Hip-Hop hinweg, wo die Wurzeln dann eigentlich liegen.
Guck mal, mich hat ganz am Anfang sowas wie Public Enemy fasziniert. Auch schnell so NWA, Ice Cube, damit bin ich irgendwie groß geworden. Und die Tragweite, auch politischerseitig, ist mir in jungen Jahren vielleicht gar nicht so bewusst gewesen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Apocalypse 91, das Album von Public Enemy aus 1991, da war ich 14 Jahre, mir übersetzt habe und Can't Trust It auswendig konnte, ohne genau zu wissen, worüber ich überhaupt rede. Jetzt bist du ja selber jemand, der sein ganzes Leben quasi Aktivismus verschrieben hat. Das heißt, Dinge ändern und irgendwie auch auf Probleme hinweisen wollen. Und so habe ich dich immer kennengelernt. Hast du auch Rap als dieses Sprachrohr für Minderheiten, für Unterdrückte früh für dich verstanden?
Natürlich. Also ja, ich habe immer sozusagen die Systemkritik, das Anprangern von den Zuständen so wie sie sind, letztendlich auch aktiv was dagegen zu tun, sie einfach auch nicht auf sich sitzen zu lassen, sondern die Stimme zu erheben, ja, und auch sozusagen, naja, auch eine gesunde Opposition zu sein zu dem Status quo. Das ist eher etwas, was ich immer mit Hip-Hop auch verbunden habe. Das war auch was mich sehr früh schon ja immer schon so geprägt hat, wenn Leute so sagen, ja, wo kommen da aber hier so, was ist dein soziales Engagement und du machst jetzt ja Viva con Agua und war das schon immer so und so, ne, ich war jetzt nie der also schon nicht jetzt immer schon, keine Ahnung, der absolut sozial Engagierteste in der Schule oder sowas, kann man so nicht sagen, aber eins war für mich immer klar, ich will mein Leben so verbringen, dass man diese Struktur und den Status quo dieser Welt, der so nicht langfristig funktionieren kann, das habe ich immer sehr früh schon kapiert. Dass diese Ungerechtigkeiten, die Ungleichheiten und sozusagen diese Nicht-Nachhaltigkeit dessen, was sozusagen dazu... Als Kind oder in meinem kindlichen Kopf war das so, wir können, also die Welt, die Erwachsenen haben so eine Welt sich ausgedacht, aber die funktioniert so nicht. Wir müssen die Welt der Erwachsenen irgendwann verändern, vielleicht wenn wir selber auch erwachsen werden und so weiter. Das war immer für mich ein sehr, sehr frühe, so eine intuitive Einsicht, die mich bis heute ja in meinem Leben und meinem Wirken irgendwie leitet.
Im besten Case ist ja bis heute dann eigentlich Rap der Soundtrack dafür, oder?
Ja, ich möchte es nicht ganz auf Rap beschränken. Das gibt es natürlich auch andere sozusagen sozial kritische und politisch aktivierte Musik und so weiter. Von daher, aber klar, für mich ist es Hip-Hop, für mich ist es Rap und damit habe ich mich insgesamt am meisten beschäftigt und das ist das, was mich auch am meisten geprägt hat.
Jetzt bist du in Stuttgart groß geworden und das ist ja nun mal zweifelsohne gerade so Ende der 90er um die Jahrtausendwende eine von den beiden Zentren für Deutschrap und auch für den Peak, es bis in die gesellschaftliche Mitte zu schaffen. Und damit ja auch relativ leichter Nährboden, besagtes Jugendhaus, das du vorhin schon beschrieben hast, um selber auch mal in die Cypher mit reinzuspringen und die Open-Mic-Session mit wahrzunehmen. Mhm. So, Butter bei die Fische. Gibt es Aufnahmen von dir?
Ja, aha, gibt es tatsächlich, ja. Gibt ein paar. Es gibt eine, das war eine der witzigsten eigentlich auch, es gibt eine, die habe ich irgendwann Sammy gezeigt dann später mal. Der hat sie relativ ohne großes Wimpernzucken zur Kenntnis genommen, könnte man sagen. Aber naja, es gab einen so einen Moment da, du erinnerst dich an den Waterwalk von Kigali nach Kampala und da gab es irgendwann so einen Cypher und unser Freund, da war noch niemand da und Nemesis hatte, also da war in diesem, im Inema Art Center, als wir aufgebrochen sind, gab es diese Kunst- und Musikparty, bevor wir am nächsten Tag loslaufen. So, die kam ja später noch ganz gut in Schwung, aber am Anfang war die noch leer. Und als sie noch leer war, hatte Nemesis halt ein Mikrofon und es waren so 20 Leute unten auf dieser Wiese. Und er hat halt gefreestylt und gerappt und so weiter und jeder macht einen Part und plötzlich gibt er mir halt so das Mikrofon in die Hand und der Beat läuft und so. Naja, und dann habe ich ehrlich gesagt relativ spontan den natürlich den Sammy Füchse Part von früher, den habe ich dann immer noch drauf und so. Und da gibt es tatsächlich auch Aufnahmen. Ehrlich gesagt macht mir das ziemlich Spaß. Ich habe ja gesagt, früher habe ich ja auch gerne immer mitgesungen. Also Bad Religion oder so habe ich gerade angesprochen. Also das fand es immer schön für mich einfach nur so zu singen, mitzumachen, was da so gerade und wenn es einen Text gibt und so weiter und so fort. Und ich habe das ehrlich gesagt letzter Zeit wieder so ein bisschen für mich einfach nur als Hobby wiederentdeckt. Einfach zu sagen, hey, es ist schön, Musik zu hören, sie nicht nur zu hören, sondern sie auch zu üben. Finde ich, mag ich eigentlich ganz gerne. Es gab einen Moment nach dem Stream for Water jetzt gerade, das wir hatten, ne? Da war dann am Schluss ja da gab es diese zwei Kanäle und auf der einen Seite hat Meckes sein Abschlusskonzert da gemacht am Abend, auf der anderen Seite war Falk mit Jan. So, und dann waren die beiden zu Ende und wir mussten das Gesamtergebnis sozusagen einmal verkünden und das war dann so, dass wir gesagt haben, okay, Bela B. und ich, wir verkünden dann also das Gesamtergebnis. Aber weil es nicht so hundertprozentig geklärt war, wollte ich einmal in den Stream von Jan, nachdem Falk fertig war, um das irgendwie mit ihm zu besprechen und so. Oder das irgendwie so zu übernehmen. Und weil, und Jan hatte Falk gefragt, sag mal, kannst du eigentlich rappen? Rap doch mal was. Und Falk natürlich so, nee, nix, ich rap da nicht und so. Und dann in meiner Euphorie an dem Abend, ich glaube, da war schon das ein oder andere Bierchen auch schon getrunken und so, dann dachte ich, jetzt gehe ich in diesen Stream von Jan und rap dann Jan Füchse vor. So, Gott sei Dank hat irgendwas technisch nicht funktioniert, dass es nicht passiert. Ja, also so, ich bin, glaube ich, einer großen Blamage entgangen.
Ja, aber ich glaube, Mut zur Blamage gehört auch dazu in solchen Situationen, gerade wenn es um Rap geht, ehrlicherweise, und die ersten Schritte, weil das sind ja immer noch die ersten Schritte auf deiner Karriere zum großen Rapstar.
Ja,
warum, genau. Warum hast du aber eigentlich nicht früh diese Abzweigung genommen? Waren es die Aussichten auf den Profifußball, die dafür gesorgt haben, dass die Rap-Karriere von Benny MC quasi relativ schnell zu den Akten gelegt wurde? Oder?
Die wurde nie, da gab es nie eine Akte für. Also das gab nie die Intention und Rap ist Kampfsport, schon klar, aber ich hatte meinen Sport damals, ja, also ich habe Fußball gespielt, das war mein Ding, ich hab da viel Zeit für, dann doch auch, denkt man heute gar nicht, aber ich habe gerade als Jugendlicher sehr, sehr viel Zeit dafür aufgewendet, ich mir nachher manchmal im Nachhinein denke, habe ja auch mal mit 17 dann ja aufgehört, weil das davor schon einfach so stressig war, ne? So, ich habe mit 17 meine Fußballkarriere mal in die Akten gelegt und sie dann wieder aufgegriffen, weil schon in den sozusagen 12, 13, 14, 15, 16 ganzen Zeit ich immer viel Fußball gespielt habe und Nationalmannschaft und alles drum und dran. Und dann und halt auf Sachen verzichtet habe. Ich weiß zum Beispiel, das Lunis-Konzert damals in Bietigheim, noch heute ärgere ich mich nicht, heute ärgere ich mich, dass ich das nicht miterleben konnte, weil ich halt irgendwie am nächsten Tag ein Spiel hatte und so. Und so solche Sachen gab es häufiger und deswegen habe ich. Ja, war dann nicht mehr jetzt genug Headspace, um irgendwie was anderes zu machen, sondern Fußball war mein Sport.
Du hast ja schon beschrieben, dass das Hip-Hop-Rap so dich im Prinzip dein ganzes Leben lang so ein bisschen begleitet und auch ein bisschen Kernmusikkultur von dem ist, was dich so hauptsächlich quasi antreibt. Jetzt ist durch Viva Con Agua ja auch ein Raum entstanden, der dazu geführt hat, dass du auch dort quasi Liebe und Beruf in Anführungsstrichen zusammenführen konntest. War das auch schon immer ein Gedanke? Also damals, als quasi Viva Con Agua für dich angefangen hat, die Ideen entstanden sind, dass du da irgendwie vielleicht auch diese Musikkultur, die du so liebst, mit einbringen kannst?
Also ich glaube, man muss ja auch im Hip-Hop, selbst in dieser freien Kunstform Hip-Hop ja durchaus sehr aufpassen, was man manchmal auch sagt und was man für sich in Anspruch nimmt. Weil es gibt da draußen ja auch eine Hip-Hop-Polizei.
Definitiv.
Ja, und dem
mit der habe ich auch oft zu kämpfen.
So, und demzufolge muss man da auch immer ein bisschen drauf gucken. Ich würde ja mich so weit aus dem Fenster hängen zu sagen, ja, es ist Hip-Hop in Viva Con Agua. Also nicht nur Hip-Hop. Und so und nicht alles und so und nicht so voll, aber es gibt natürlich aus unserer Sicht schon auch einen starken Hip-Hop-Einfluss in Viva Con Agua grundsätzlich. Ich meine, wenn man die ja auch die Leute, die das sozusagen von Anfang an mit betreiben, ich habe gerade Lars erwähnt, mein ehemaliger Nebensitzer in der Schule, der immer Hip-Hop-Lexikon war, heute ja schon seit vielen Jahren auch angestellt bei Viva Con Agua, verantwortlich für die Wasserprojekte. Michael Fritz natürlich, der ja einfach schon immer seine Hosen unterm Arsch trägt und wenn du ihn schon mit 12 gefragt hast, warum machst du das, dann sagt er sowas wie, ich mach das aus Solidarität mit den afroamerikanischen whatever und so, ne? Also so, das war immer sein Statement schon und aber sein Leben lang die Hose unterm Arsch trägt und so. Und also auf jeden Fall bei all denen ja auch, also bei den beiden mindestens ja schon mal immer Hip-Hop auch die maßgebliche Musikeinfluss war. Ohne, dass die jetzt alles dafür sich in Hip-Hop-Expertise für sich in Anspruch nehmen, aber deswegen, ich glaube schon, so die Gründungsleute, die sind damit aufgewachsen und aus meiner Sicht, wenn man sich Viva Con Agua heute anguckt, da steckt ehrlich gesagt, also das fände ich mal ganz interessant, ich habe im Vorfeld natürlich auch 2, 3 Gedanken dazu gemacht, aus meiner Sicht gibt es Parallelen zwischen diesen beiden, also zwischen Hip-Hop und VCA.
Voll.
Sag doch mal eine.
Ja, nicht. Ich kann dazu, also es ist ja deine also dein Raum hier, ich will nicht so viel reden.
Ja, aber du bist ja auch Beirat der Viva Con Agua Stiftung, ist ja auch dein Viva Con Agua.
Ja, das 100%ig.
Also hau doch mal eine Parallele raus zwischen Viva Con Agua und Hip-Hop.
Na, es gibt einen Kern, den ich seit längerer Zeit versuche, also oder sagen wir so, den ich für mich aus Hip-Hop heraus erkannt habe. Was so ein bisschen damit zusammenhängt, dass dieses klassische Bild von 4 Elementen, die irgendwo im Raum sitzen, da breakt einer, malt einer, dann rappt einer und DJ und so, das, was für viele heute altbacken und nicht mehr zeitgemäß wirkt und damit dann auch sehr gerne genommen wird, um Hip-Hop zu belächeln, ist gar nicht der Kern, sondern der Kern ist, dass sich Menschen treffen, die alle einer gleichen Idee, ein bisschen vielleicht auch einer Ideologie hinterherrennen und diese Möglichkeit, dass es egal, wie sie in den Raum hineintreten, also es ist vollkommen egal, was sie anhaben, was sie können, wo sie herkommen, welche Religion, Geld, alles ist vollkommen irrelevant, sondern du gehst in die Mitte rein und du kannst aufgrund deiner Skills überzeugen, was auch immer du machst und du hast eine Passion, du möchtest was machen und du kriegst dafür Feedback, Respekt und kannst theoretisch besser werden und versuchst der Beste in dem zu sein. Das ist so ein bisschen eine Parallele, die ich früh kennengelernt habe in der Art und Weise, wie Viva Con Agua, als ich auch noch nicht Stiftungsbeirat war, gearbeitet hat. Und ich glaube, mich auch schon immer fasziniert hat und mir früh das Gefühl gegeben hat, ey, egal was Benny und Micha haben, wenn sie anrufen, ich bin da.
So. Drücke ich sie weg.
Nee, weil halt diese Philosophie ist irgendwie die gleiche, weil es geht um die Sache.
Ja, also ich meine, selbst auf dem was du gerade so ein bisschen als oberflächliches Dings bezeichnet hast, zu sagen, naja, es geht halt um Rap und es geht um Malen und es geht um Tanzen zum Beispiel. Viva Con Agua redet ja immer von diesen universellen Sprachen. Musik, ja. Kunst, Sport. Ja. Also letztendlich ist es das ja. So, ne? Also die sozusagen die universellen Sprachen, die wir versuchen zu nutzen, um Augenhöhe herzustellen, um auch sozusagen Machtverhältnisse in Frage zu stellen, eben nicht dieses der weiße Spender, der dann dem afrikanischen armen afrikanischen Kind hilft und ja, das intrinsische Machtverhältnis in diesem Charity-Ding, was wir ja versuchen mit Musik, Kunst und Sport zu nivellieren, um einfach eine Ebene herzustellen, weil klar ist, wenn gemeinsam Musik gemacht wird, wenn gemeinsam getanzt wird, wenn gemeinsam Sport gemacht wird, dann ist es egal, wo du herkommst und egal, welche Religion du hast und egal, ob du weiß oder schwarz bist. Also das ist ja schon mal so eine ganz für mich, ja, so, ah ja, krass, stimmt, im Vorfeld dieses Gesprächs, so, das ist ja tatsächlich eine sehr große Parallele. Aber eben auch, ja, auch einfach zu sagen, was wir vorhin auch hatten, zu sagen, hey, wir geben uns nicht damit zufrieden, dass die Welt so ungerecht ist. Wir geben uns nicht zufrieden damit, wie die Sachen sind. Wir wollen da einen aktiven Teil dazu beitragen, dass sich das verändert und dass wir sozusagen da einfach rütteln an dem, was wir so vorfinden.
Da steckt aber auch genau noch eine Falltür drin, denn du hast vorhin schon ein bisschen von der Hip-Hop-Polizei gesprochen. Die ist ja, es gibt ja sicherlich auch eine Viva Con Agua-Polizei, die logischerweise und auch zu Recht ja natürlich darauf aufpasst, genau wie die Hip-Hop-Polizei, dass bestimmte Dinge nicht gemacht werden. Manchmal ist sie im Recht, manchmal vielleicht auch nicht, aber Rap selber hat sich in 50 Jahre insgesamt, aber lass uns den letzten 40 einfach nur nehmen, so stark entwickelt und kommt ja auch im Prinzip in Ursprung aus Gangster-Rap, was in Deutschland aber dazu geführt hat, dass es natürlich auch schnelle Abgrenzungsversuche von Hip-Hop als Ganzes gegeben hat, weil man damit nichts zu tun haben wollte. Jetzt sind du oder ich aber mit Leuten groß geworden, die dir ein ganz anderes Gefühl von Hip-Hop und Rap geben können, als das, was vielleicht die Gesellschaft heute nicht anfassen möchte, weil das ganz schlimm ist. Das heißt, es ist ja auch ein Konflikt in der Kultur in sich. Mhm. Und wenn man dann Fan davon ist, so wie du, muss man sich dann irgendwann rechtfertigen und ist es dann irgendwann peinlich, Rap zu hören?
Nein. Aber man muss sich rechtfertigen. Also ich hatte gerade ein interessantes Gespräch, wo ich gesagt habe, so, ey, ich würde mal gern Bones treffen. So, der ist ja von hier, weißt du? Und das ist irgendwie St. Pauli, was in die Welt rausgeht und alles drum und dran. Und ich kenne den nicht und ich bin immer sozusagen auch offen, Menschen kennenzulernen.
Ja,
so.
Auch wichtig.
Und ich finde es auch ein großes Phänomen. Also ich habe tatsächlich bin gestern Abend dann auch nochmal auf ein paar Videos hängen geblieben. Raf Camora, Bones, Jizzes, auch Capital Bra und so. Und bin natürlich auch total fasziniert. Ja, von dieser Wucht und diesem Erfolg und diesem wahnsinnigen Feedback, was die ja auch bekommen. Und das finde ich einfach auch total faszinierend. Und ich bin auch immer davon fest überzeugt, natürlich, es gibt sozusagen einen Teil der öffentlichen Persona und die private Persona ist davon immer auch nochmal vielleicht leicht unterschiedlich. Deswegen bin ich immer auch interessiert, was steckt wirklich dahinter. Naja, und da hatte ich mit unserem guten Freund Noah und so, hatten wir darüber ein Gespräch, der dann sowas sagt, ja nee, ey, lieber nicht und so, weißt du. Und das darf, oder so, wo man, oder wenn, oder sagen wir es mal so, sollte es irgendwann mal die Möglichkeit geben, Bones zu treffen, dann muss man auf jeden Fall genau drüber nachdenken, macht man das heimlich, ja, oder dürfen Leute das sehen? Weil auf jeden Fall die Viva Con Agua Polizei würde natürlich vielleicht ja auch absolut zu Recht, ja, sagen, hör mal zu, das geht nicht, weil der steht für Sachen, das sind Dinge, die wollen wir sozusagen in unserer Gesellschaft überwinden und wir können nicht dieses Frauenbild transportieren und überhaupt diese Gewaltverherrlichung, was soll der ganze Scheiß, ja. Das ist ja auch ein Punkt. Das ist, also ist, finde ich, nur um es mal genauer zu sagen, es ist tatsächlich ein total relevanter Punkt, ja, weil es ist klar, dass das nicht geht, eigentlich. Ja, nicht eigentlich, sondern es geht nicht. Aber du merkst schon, ja, ich komme ins Schwimmen, weil ich auf der anderen Seite auch eine gewisse Faszination darüber habe, weil ich die Musik dann teilweise trotzdem auch feier. Also, ich meine, da kommt jetzt der Kitschkrieg, auf dem Kitschkrieg-Ding kommt der da, kommen die da rein mit International Criminal und letztendlich ist der Typ, der da sozusagen den zweiten Part macht, der sitzt im Knast wegen weil der Leute umgebracht hat.
Vibes-Kartell.
So, und trotzdem feiere ich den Song. Und da sozusagen finde ich, erwische ich mich halt auch dabei zu sagen, hey, da gibt's so ein Musikliebhaber-Ding, wo ich einfach sage, ist dope, ist geil, ist cool und auch Respekt sozusagen habe und gleichzeitig sage, ey, aber ganz ehrlich, das, was ihr damit transportiert, das kann nicht euer Ernst sein. Da müsst ihr euch auch mal nochmal genauer dazu positionieren, weil das kann nicht eure Hinterlassenschaft bleiben.
Es ist, glaube ich, ein Konflikt, den gerade auch, vor allem, ich nehme das natürlich in der Deutschrap-Szene jetzt intensiver wahr, in den letzten Jahren an allen Ecken und Enden intensiv geführt wird. dadurch, dass Dinge, die vorher vielleicht nicht so besprochen wurden und einfach quasi so hinweggegangen wurden, gesellschaftlich, oder sie einfach abgelehnt wurden, man jetzt anfängt, darüber zu diskutieren und zu reden. Nichtsdestotrotz darf man an einer Stelle in dem Ganzen nie vergessen, dass Rap im Kern ja schon immer eine Gegenkultur gewesen ist.
Absolut.
Und immer auch den Rand und die Schattenseiten der Gesellschaft abgelichtet hat. Und wenn ein Künstler mit einem Frauengewalt und Gesellschaftsbild einen gewissen Erfolg hat, dann ist es ja auch immer so ein bisschen die Frage, warum feiert die Gesellschaft diesen Typen so? Und ändern wir die Gesellschaft dadurch, dass wir den Typen ändern? Oder helfen wir der Gesellschaft, indem wir versuchen, den Typen mit in den Diskurs zu nehmen? Und ich bleibe immer bei der zweiten Variante. Ich weiß aber auch, dass es manchmal nicht geht, weil diese Cancel Culture, die sich in Deutschland sehr ausprägt gerade, logischerweise dazu führt, dass man einfach dann bestimmte Dinge nicht machen kann. Und ich glaube, das ist ein Konflikt, den Hip-Hop-Kultur in sich trägt, von einem Prinzip von Tag 1 bis heute. Weil es eigentlich auf der einen Seite als eine fast romantische, offene, jeder kann was machen und ihr seid alle dabei, Kultur wahrgenommen wird von der einen Seite, und von der einen Seite als harte, bittere, ernsthafte Realität von der Straße. Und da ist Gewalt, Drogen und Sexismus nun mal offensichtlich Gesetz. Und diesen Konflikt aufzulösen, das ist ja selbst für mich schwer. Und deswegen kann ich auch voll verstehen, wenn es für dich noch mehr Konflikt ist, wenn man auf der einen Seite vielleicht auch einfach offenen Herzens mit den Leuten reden möchte, obwohl man weiß, dass es vielleicht aus moralischen Gründen nur bis zu einer bestimmten Tür oder in einer bestimmten Situation geht.
Oder hinter einer gewissen Hintertür.
Ja. Ja. Entschuldigung, lange Ausführung. Aber
nee, total. Aber du sagst es, das ist ja, vielleicht ist es, ich glaube, die Welt ist voll von solchen unauflösbaren Konflikten. Ich glaube, die Welt ist voll von solchen unauflösbaren Paradoxien. Und ich glaube, genau das ist ja auch das Schöne daran, aus meiner Sicht. Wir machen, glaube ich, nur häufig dann sozusagen den Fehler, oder ich nehme das immer in der öffentlichen Debatte in verschiedenen Themen heutzutage immer stärker wahr, dass wir halt dann das Gefühl haben, wir müssen halt entweder oder. Also entweder bist du dafür oder bist du dagegen. Also entweder ist es gut oder findest scheiße. Ja. Und so weiter und so fort. Das, so einfach ist die Welt nicht. Und das ist sozusagen etwas, was ich merke, so in diesen ganzen verschiedenen Themen, von sozusagen, was weiß ich, bei der Flüchtlingskrise, wenn man sie so nennen will, angefangen, oder Me Too, oder Fridays for Future, oder jetzt Black Lives Matter, all die großen, ich sag jetzt mal, Säue, die durch die Stadt getrieben werden, ja, im Laufe der Zeit,
wo bist dann du mal dafür oder dagegen?
Kurzer Hype und dann auch wieder weg und so, in diesen ganzen, und dann ist immer so, und dann diese extreme Polarisierung, die damit einhergeht. Ja, und da kann man, ne, und das, daran glaube ich nicht. Ich glaube, es ist immer auch ein, sozusagen irgendwo in dieser Dynamik dazwischen. Da finde ich für mich sozusagen den Ort, wo ich es spannend finde.
Wenn man den Soundtrack von dir zusammenstellen würde, was Rap angeht, was dich fasziniert hat, hast du irgendwie so ein Album, das du als vielleicht für dich das größte und wichtigste Rap-Album aller Zeiten einordnen würdest?
Huiuiuiui, jetzt. Also das kann ich ja wirklich ganz nur autobiografisch machen. Ja? Also was war für mich das prägendste Album? Und ich, es ist schwierig, aber das waren die anfänglichen Deutsch-Rap Sachen. Also da war auch, ich glaube schon, Bambule mit dabei. Ich bin ja 81 geboren, so, ne? Bambule war dann natürlich der absolute Durchbruch. Ich glaube schon auch, also die ersten, also die das Dynamite Deluxe Mixtape vielleicht, die, also mit Pures Gift und so.
Dieses Demo-Tape von den Amsterdam.
Ja, richtig, ja. Genau. Das war der Durchbruch. Das waren die wirklichen nochmal, wo dann zum ersten Mal Sammy Pures Gift und so weiter und so fort, wo so, what? Aber auch Esperanto auf jeden Fall mit dabei. Auch das erste Dynamite Deluxe, dann das erste Album nach dem Mixtape, als dann losging, erstes Mal Dynamite Deluxe, ne? So, das sind so Sachen, die Anfangszeit war für mich so die Anfangszeit. Ich habe so Quadratur des Kreises, also das davor war ich noch nicht so an Freundeskreis dran, oder auch vor der Bambule, auch nur so aus dem Augenwinkel dann die Beginner mitgeschnitten, Sammy von Anfang an irgendwie so, und so, das war so meine Zeit, wie ich dann da, wo dann klar war, ja, bin verheiratet damit auch.
Finde ich sehr gut. Guck mal.
Und natürlich auch einen davon nicht vergessen, ne?
Ja, ich bin
David
gespannt.
B. Insgesamt. Also mehr, oh, mehr, ja, klar.
Liebe, ha, liebe, hallo, schöne Grüße an David.
Ach, oh Gott, da gibt's auch so schöne Textsachen. Wenn ich jetzt, wenn die Hip-Hop-Polizei es mir nur erlauben würde zu rappen, dann würde ich es direkt hier rausrappen, ne? Aber.
Hast du noch im Kopf?
Ja, ich glaube, es ist schwierig, aber ja.
Es ging schon damit los, dass ich früher bei den ersten, bei diesem Main-Concept-Album, dem ersten, ich jetzt vergesse, habe ich selber gerade vergessen, wie es heißt.
Das allererste, gute, ja, Frage, was war da zuerst?
Ja, ja, genau. Gott, das ist mir unangenehm, dass ich das jetzt vergessen habe, wie das heißt. Aber dieses erste Main-Concept-Album, das ist da schon mit diesem Song zum Beispiel von ihm zwischen den Stühlen und seiner eigenen Identitätsfindung zwischen seinen Wurzeln und seinem Wohnort, quasi, dass er auf beiden Seiten nicht wirklich akzeptiert wurde, sind Dinge, die ich mich damals als jungen Typen quasi schon geprägt und auch irgendwie mit Informationen befüllt hatten, die ich vorher nicht hatte. Und ich glaube, das gilt auch für diese ganze Generation, die du hast, weil auch alle von denen halt natürlich irgendwie aus einer gesellschaftlichen Mittelschicht, aber schon mit einer gewissen Intelligenz dir Inhalte gegeben haben. Genau, coole Scheiße ist der Name. Sehr gut. Jetzt Dankeschön. Kurz Recherche im Hintergrund. Aber es gibt dann ja auch, weil du von der Ehe gesprochen hast, irgendwann so, dann bist du ein paar Jahre verheiratet, dann kennt man sich so und dann kommt auf einmal, kriegt deine Braut, auf einmal hat sie so neue Freunde und die findest du irgendwie kacke. Mhm. Gab es irgendwann mal so Situationen, wo Rap dich verloren hat?
Puh, ach ja, also ich habe dann das ganze Agro-Berlin-Ding so, ne, und Sido am Anfang noch mit der Maske und naja. Ist ein bisschen witzig, was Bushido jetzt, ne, da die Soap, die Gerichtssoap, die da jetzt zwischen Bushido und Arafat.
Das beschreibt das ganz gut.
Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Auch ein bisschen, entbehrt nicht einem gewissen Humor, muss ich sagen. Aber so, das da dann alles und dann Berlin und weiß nicht, Flair und was dann da alles dazu kam und so, das fand ich so nicht so spannend. Also das war so ein bisschen so, was soll denn das jetzt? Und so. Und es gab auch mal die Zeit, wo Sammy dann mit dem, da hatte Sammy doch dann sein eigenes hier Deluxe Records und so und dann hat er so Leute gesigned, die habe ich auch nicht verstanden. Und dann hat er dann auch viel dann auf Mixtapes mit denen dann gemacht und so, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Also da gab schon so eine Zeit, wo ich so dachte, so wo ist es denn jetzt? Oder wo Max dann auch ja sehr viel zu elektrisch und so ein bisschen in die andere Schiene sich ausprobiert hat, um dann wieder mit hier dem anderen Album halt dann zurückgekommen ist sozusagen, auch als Rapper zurückgekommen ist, so sehr mächtig, Hallo Welt, ne? Mhm. Sehr mächtig zurückgekommen ist aus meiner Sicht und auch wieder gezeigt hat, dass, ne? Ich meine, Curse war dann irgendwann ein bisschen, war am Anfang sehr wichtig, irgendwann so ein bisschen, wobei ich hochspannend finde, was er heute auch immer noch macht und wie er und so und gibt ja auch immer noch ein paar Banger, die er rausknallt.
Aus voller Überzeugung, aber auch einfach Podcast, also Meditations-Podcast-Guru ist.
Hammer.
Muss man einfach mal klar
absolut,
machen.
Absolut, absolut. Also von daher, es gab so Zwischenzeiten, ja, also gerade, wie gesagt, gerade als das mit dem, also Agro-Berlin, als das in Berlin so losging und als es so anders wurde und aggressiver, aber aus meiner Sicht technisch schlechter, ich konnte mich damit, war außerhalb meiner Lebensrealität, ich konnte mich damit nicht sozusagen identifizieren und so weiter und so fort, von daher, das war so ein Moment, wo ich dachte so, what's next, guys, und so.
Musstest du dich denn da irgendwo für Rap rechtfertigen? Ich meine, oder die Rechtfertigung dafür ist ja wahrscheinlich allein schon im Viva Con Agua-Umfeld oft genug Thema gewesen, oder?
Nö, aber ja nicht dafür, dass man irgendwie eigentlich Hip-Hop mag als Musik oder so. Also ich musste mich nie es war mir nie peinlich, dass ich Hip-Hop jetzt mir gut gefällt. Und ich musste mich auch nie vor irgendjemanden davor rechtfertigen. Wenn ich was scheiße finde, kann ich sagen, es ist scheiße. Also ich muss ja auch nicht Hip-Hop verteidigen, wenn jemand Hip-Hop scheiße findet. Kann ja jeder finden, wie er will.
Aber Viva Con Agua und Hip-Hop, wie du schon gesagt hast, hängen ja schon miteinander zusammen. Hast du für VCA in der Zeit eine Energie gespürt, wo Hip-Hop auch geholfen hat, dass vielleicht für Viva Con Agua Türen aufgegangen sind?
100.000-prozentig. Und zwar sehr oft.
Ja.
Also Michael Fritz hat ja mal gesagt, dass Materia gesagt hat, da war ich nicht dabei, als er das gesagt hat, aber der gesagt hat, es gibt ja viele NGOs und Hip-Hop gibt es nur eine. Mhm. Und das Viva Con Agua, das ist natürlich ein Ritterschlag sozusagen an der Stelle. Und ich meine, du hast es ja miterlebt auch viel, ne? Also wie welche Rolle auch die Splash irgendwie immer gespielt hat, welche Rolle auch Leute, Hip-Hop Testimonials gespielt haben, auch die internationalen Songs, die wir gemacht haben, wo, also vielleicht um da zweimal herauszuheben, war natürlich das Materia-Ding, Paul Ripke gefilmt, ja auch das Erfolgreichste, was die Reichweite angeht, mit den ugandischen Silvester, Abrams und Silvester und Ladies Like und so. Geiles Video und alles drum und dran. Aber auch der Sema-Song, also aus meiner Sicht, was das Line-Up angeht, wirklich, wirklich outstanding eigentlich mit Kneckebuhl, Schweizer Legende sozusagen, Megalo. Aber dann natürlich Octopiso aus Kenia, absolutes
Kibera's Number 9.
Ja, Mann, Namanani, der Superstar in Kenia ist, ja, über 1 Million Instagram-Follower aus dem Township in Kenia heraus sozusagen, in Afrika auch diese Reichweite aufgebaut. Also wirklich für Ostafrika ein absoluter Superstar, kann man sagen. Und der Chefstyler vor dem Herrn, natürlich Maro aus Uganda und Bobby Wine, der ja dann den die versucht haben umzubringen danach. Also, weil er zum Präsidenten, also ne, der hat ja dann diese Grenze zwischen Musik und Politik nochmal ganz anders überbrückt, indem er einfach als Rapper, ja als Ghetto-Präsident sozusagen in Uganda ja, naja, unterwegs ist und angesehen wird, und gleichzeitig dann jetzt ja versucht hat und nach wie vor versucht, den Präsidenten, der seit 35 Jahren in der Macht ist, dann halt auch von dem zu übernehmen. Und dann haben die dem ja die Handgranaten in den Garten geworfen, haben den verprügelt, war eingesperrt, der innere Blutung, haben alle gedacht, der stirbt. Und dann waren wir da in Uganda in der Zeit, als er das erste Konzert wieder gegeben hat, haben die ihm verboten, im großen Stadion das Konzert zu machen. Dann hat er es einfach bei sich im Beachclub gemacht, da waren 40.000 Leute. Ja, keine Security, nix, rough, Uganda, Kampala, 40.000 Leute bei Bobby Wine auf seinem ersten Konzert, nachdem er fast totgeschlagen wurde. Ja, also auch eine ganz besondere Personalie, hast du ja auch schon interviewt und alles. Naja, aber das jetzt sozusagen, ne, vom Line-Up einer der Songs, die für mich total beeindruckend sind, auch im Nachhinein. Von daher, ja, es gab viele Momente, wo Hip-Hop konkret mit der Musik und mit den Artists und mit allem drum und dran Viva Con Agua stark mit beeinflusst haben und auch gezeigt haben, wie es gemeint ist.
Es ist ja eine sich ständig wandelnde und immer weitergehende Kultur. Hast du bis heute auch immer noch Kontakt und freust du dich auch immer wieder über neue Sachen, die du siehst? Oder sind es die Klassiker, die dir quasi immer das Gefühl von damals wiedergeben? Wie hältst du es?
Sowohl als auch. Also das gibt's beides auch. Das ist ja schon im Vorfeld für die Sendung, habe ich jetzt schon auch echt noch meine ganz alten Sachen gewälzt. Also,
ich bin immer verlinkt worden, das war auch sehr,
ja,
geil.
Teilweise, genau, habe ich dir. Ja, von da war es dann schon nochmal wirklich zurückzugehen und nochmal so ein paar Sachen zu hören, die ich seit da, also jetzt gestern Abend tatsächlich ein bisschen spät ins Bett, weil ich dann auf Hip-Hop hängen geblieben bin. Und dann nochmal AT Aliens, ne, Outcast-Album damals, glaube ich 1994 oder wann rausgekommen.
96.
Und das nochmal gestern in voller Länge durchgehört und so. Und das ist dann schon wunderschön, da nochmal sich in die alten Zeiten zu begeben. Aber es gibt natürlich auch neue Sachen, die ich dann auch feiere.
Was ist der letzte Künstler, den du für dich neu entdeckt hast?
Boah, der letzte Künstler, den allerletzten Künstler, den ich neu für mich entdeckt habe, ist eine gute Frage. Lass mich mal überlegen. Boah, weiß ich jetzt gar nicht, was jetzt wirklich der allerletzte war. Ich hab gestern zum ersten Mal in den Videos Raf Camora in einem Video gesehen. Also ich hab den immer mal gehört oder so, ja, aber ich habe ihn noch nie gesehen, wie er und so weiter und so fort. Das war gestern zum ersten Mal, der ist mir zum ersten Mal gedacht, interessanter MC. Hat ja leider schon wieder aufgehört sozusagen. Aber den habe ich nie so richtig mitgeschnitten, außer aus der Box. Und gestern habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Das war von gestern Abend so ein Ding.
Ist total auch faszinierend, weil das ja auch immer so ein Rap-Phänomen ist, dass es so Parallelwelten sind, dass es Superstars in diesem Genre gibt, die teilweise nicht im Mainstream oder für jedermann quasi zugänglich werden, weil man überhaupt gar keinen Kontakt damit hat. Sie aber in der Bubble selber halt, vor allem wenn du drinsteckst, wie jemand wie Raf Camora seit 15 Jahren da sind und du kontinuierlich siehst, wie der immer größer wird, bis er auf einmal am Zenit steht und alle sich wundern, wo er herkommt und man so...
Nur noch zig Millionen, 60, 120 Millionen Klicks und so weiter und so fort. Wahnsinniger Erfolg, unfassbar.
Ja, und am Ende des Tages alles aus Hip-Hop heraus und alles nur daraus, weil er aus dem Kinderzimmer irgendwo angefangen hat, Mucke zu machen.
Bin echt dabei, den bin ich gespannt, weil der hat jetzt aufgehört oder was, ne? Der macht jetzt ja irgendwie, hat er gesagt, ich mache jetzt nicht mehr das Raf Camora-Ding, irgendwie Hip-Hop ist jetzt erstmal für mich nicht mehr da, aber der macht irgendwie musikalisch weiter, bin ich mal gespannt, was da als nächstes kommt.
Ja, ehrlicherweise ist er so teamseitig auch so stark aufgestellt, dass er sich jetzt auch einfach nur noch um deine Künstler, also die sie zusammen quasi im Management haben, in der Managementfirma, kümmern kann und damit hat er dann auch schon genug zu tun.
Ja, reicht dann auch.
Wollte ich gerade sagen. Was ist Rap heute für dich?
Naja, also es ist seit Neuestem ja auch etwas, was ich zu Hause ab und zu mal zum Spaß so vor mich hin mache, tatsächlich. Also so, das ist so ein bisschen zu so einem Hobby geworden. Ab und zu mal, wenn ich jetzt mal abends nichts zu tun habe und ich weiß, was ich mache, dann rappe ich irgendeinen Lieblingssong von mir. Das ist ganz neu, das hat es irgendwie noch nicht so richtig vorher gegeben. Das hat jetzt so eine ganz neue Ebene gerade nochmal da so erreicht, wo ich einfach irgendwie abends Spaß habe, statt nur Musik zu hören, sie auch mitzurappen. Das ist irgendwie so... Weiß ich auch nicht. Ich erzähle es dir jetzt einfach so frei von der Leber weg, ne? Weil ich da irgendwie selber so ein bisschen überrascht bin, dass dadurch das nochmal so, ja, ist so ein neues Hobby geworden.
Ja, ich meine, ehrlicherweise spürst du damit ja noch eine ganz andere Energie und ich sehe sofort gleich eine Idee dahinter. Wie wär's denn mit dem Viva Con Agua Charity Rap Karaoke Wettbewerb?
Das klingt super, ja. Wenn du mitmachst, als allererstes vorne in der Nick.
Da habe ich Angst vor.
Ja. Hast du schon mal gerappt eigentlich? Hast du jemals in deinem Leben gerappt?
Ja, ich habe meine Rap-Karriere mit 14 angefangen, habe ich mit 14,5 aufgehört, weil meine Jungs alle nur angefangen haben zu kiffen, da hatte ich keinen Bock drauf.
Okay.
Ich bin ja kein Kiffer. Und habe dann aber in meiner Karriere mit 3 Rappern immer Songs gemacht. Das eine war mit dem relativ jungen Kollega vor 10 Jahren oder so, hat er mir einen Text geschrieben. Dann habe ich einen mit Lars Unlimited gemacht.
Gibt's das irgendwo im Internet?
Ja, die gibt's im Internet.
Ist nicht wahr.
Und einen dritten, den ich aber mal geheim halte. Okay. Der vor einem Album drauf war.
Ich sage, es gibt ja auch, wenn man Musik von mir dann irgendwo öffentlich hören will, dann kann ich ja immer nur auf Pokalfinale verweisen. kennst du den Song?
Weiß ich gar nicht.
Du kennst ihn nicht, ne? Muss man auch nicht kennen. Das ist ja hier mit Marcel Eger. Haben wir ja mal...
Internetgold.
Ja, haben wir ja mal sozusagen einen Refrain, der die Fans des FC St. Pauli umgedichtet haben.
Stimm ein.
Ja, auf. Nee. der war auch ein Text, oder wie war das? Ah, der Straße.
Also aber Schlager.
Achso, da gab es auch einen Werder Bremen-Text, ne?
Ja.
Ich knöpfte sie auf dem Bauch, da stand drauf, für immer und ewig, Werder Bremen.
Das ist Schlager. Das wäre, was ist Schlager für dich, Podcast, was du hier gerade. Ich beende das Format immer mit 3 Kategorien, die meistens auch noch recht zeitumfassend sind.
Aha.
Aber wir fangen mit dir mal an. Und ich nenne dir mal 5 Künstlernamen. Und ich möchte wissen, was du über sie denkst.
Ja.
Wir haben ja noch über einige schon gesprochen, über ein paar noch nicht. Und es interessiert mich schon, was du zu denen sagst. Was denkst du über Kanye West?
Ja, geiler Typ. Ich liebe den auf eine Art, auf jeden Fall. Ich finde den super. Ich finde es so gut, dass der so öffentlich über das Ding spricht, so, ne? Und dass er einfach sagt so, hey, I'm crazy. So what? So, ja? Und dass er einfach damit öffentlich da geht. Von daher, ich feiere ihn. Ich finde ihn cool. Ich mag das, dass er da auch, wie gesagt, offen mit umgeht. Und,
die Verbindung.
Ist halt crazy, aber sagt er ja selber. Also super.
Die Verbindung zu Donald Trump und dem Aufsetzen der Cap und dem Weg in die Politik und dann doch wieder nicht und abbiegen.
Just crazy. Also gut, das ist halt kennst du das Video mit Kanye West mit dem anderen Typen, diesem englischen Showmaster, wie heißt denn der? James Corden oder wie der heißt?
Ja.
Wo die in diesem Flugzeug sind, ne? Und dann das ganze Flugzeug voll besetzt, ja. Und plötzlich fangen die alle an zu singen. Wundervoll.
Karaoke, ja.
Wundervoll. Also ist für mich ein also ist nicht meine Mucke und so, ich nicht so viel und ich bin da nicht so Fan, aber ich weiß ich nicht. Ey, komm, Kanye, der ist crazy and he's talking about it. It's all fine.
Ich glaube, es ist auch dieses, also gerade woran Rap-Fans immer das Problem haben, ist diese Ambivalenz zwischen mit Sicherheit der größte Künstler der 2000er, weil er einfach so viel verändert hat und so viel Einfluss auf viele Dinge hatte.
Echt, so groß würdest du den...
Ja, schon. Ich meine, der hat Musik dreimal verändert, also Rap-Musik dreimal verändert, der hat Mode verändert. Jeder läuft rum und versucht für 1.000 Euro irgendwo Yeezy-Sneakers zu kriegen. Das liegt alles an dem Typen. Und auf der anderen Seite aber dann offensichtlich diese Bipolarität, die quasi ja öffentlich austrägt. Ja. Die Kardashian als Ehefrau und zwischendurch Donald Trump als Freund, weil er gerne auch Präsident werden möchte. Und in Wirklichkeit will er das ja aber gar nicht, weil eigentlich wollte er nur andere Schwarze aus dem Knast rausholen. Aber Präsident möchte er trotzdem werden.
Ich glaube, der will viele Sachen zur selben Zeit und auf den verschiedenen Seiten seiner Persönlichkeit und so weiter. Weiß ich auch nicht genau. Es gab ein Letterman-Interview mit ihm auch. Mhm. Das war auch sehr interessant. Da spricht er sehr offen. Von daher, ich mag ihn. Es ist nicht meine Musik, nicht mein Künstler. Von so High Ranking würde ich den da nicht oben drauf packen, aber ja, Respekt und ein absoluter Genie und Wahnsinn, Exzentriker vor dem Herrn, genialer Künstler.
Definitiv. Was denkst du über Materia?
Großen Respekt. Ich war in Rostock bei seinem Konzert. Mehr brauchst du dazu nicht sagen. 30.000 Leute. Die Mischung bei ihm aus natürlich der, also ich meine, er ist ja auch einfach genial, auch breit so, ne, von, er war, was weiß ich, in New York gecastet als Model, dann Rapper geworden, ein begnadeter Fußballspieler, und die Art und Weise, wie das alles ineinander verschmolzen ist in Rostock, in diesem Stadion mit seiner Musik, aber auch mit dem Rostock-Schal und dem ganzen, ja, diesen, der, das wahnsinnige Energie und so, und halt, glaube ich, auch, also ein groß, langjähriger und großer Unterstützer von Viva Con Agua auch immer gewesen. Ich feiere auch seine Musik. Was soll man sagen? Materia, Chapeau. Ich halt jemand, der, glaube ich, immer 100 einfach alles, was er macht, richtig Vollgas macht. Ja? Also bis hin zum Rande der Gesundheit. Und deswegen wünsche ich ihm, dass er da immer eine gute Balance findet zwischen Showtime und Angeln.
Was denkst du über Samy Deluxe?
Ja, gut, am Ende des Tages, ja gut, Samy Deluxe, es ist natürlich schon der beste Rapper Deutschlands. Punkt. Für mich der beste Rapper Deutschlands. Ich habe ihn immer begleitet, vielleicht den ich am intensivsten begleitet habe. Weiß gar nicht, ob er das weiß. Wir waren ja auch zusammen im Sudan und auch in Uganda. Und eine komplexe Persönlichkeit, aber geil, also einfach der beste Rapper. Und für mich auch, vielleicht für mich persönlich der wichtigste, wo ich einfach am meisten mit hingehört habe. In den verschiedenen Phasen auch mal ein bisschen lower und aber aus meiner Sicht Zeit Kunstwerkstatt mit einer wahnsinnigen künstlerischen Freiheit und auch nochmal er da irgendwie nochmal anders aufgemacht hat aus meiner Sicht. Und deswegen Samy Deluxe still King.
Was hältst du eigentlich von dieser These Never Meet Your Own Idols?
Guns N' Roses hat gesagt, kill your idols. Davon halte ich im Zweifel nichts, aber why?
Ich denke mir nur so, weil es für dich ja, wenn du 20 Jahre lang Samy Deluxe gehört hast und dann mal mit ihm so eine absurd lange Tour machen zu können, ist ja schon nochmal ein besonderer Moment.
Absolut,
ne?
Absolut, ja. Ist es. Also das ist tatsächlich so eine interessante, auch da so Ambivalenz, ne? Auf der einen Seite sagen so, hey, ganz auch, ne, man macht dann irgendwie gemeinsam jetzt eine Reise in Sudan und hat dann die Idee, da Viva Con Agua zu unterstützen und ist damit ja irgendwie auch echt gemeinsam in einem Boot und macht was gemeinsam und währenddessen auch immer wieder diesen Impuls zu sagen, so, ey, ganz ehrlich, alles, was wir jetzt hier machen, es basiert eigentlich auf deiner Inspiration, auf eurer Inspiration, die ihr auf uns als Kinder gemacht habt und so. Ist dir das eigentlich bewusst? aber irgendwie kommt es dann selten zu diesem Gespräch. Aber das ist, ich finde es interessant, weil haben wir ja vorher festgestellt, es steckt Hip-Hop im Viva Con Agua, also steckt da irgendwie Sammy drin und Max drin und Jan drin und die stecken da alle drin und heute sind sie bei Viva Con Agua aktiv. Fettes Brot zum Beispiel, die sind ja sogar in unserer Stiftung, Jan Delay macht jetzt mit bei Villa Viva, über die wir heute noch nicht reden, aber und so weiter. Das heißt, das sind ja Leute, die mittlerweile, oder Bela, also ich meine, Ärzte war vor Hip-Hop, ne? Also der, sozusagen da waren die, diese Rockzeit war Ärzte mit dabei und Bela ist heute Teil des Teams. Von daher ist es eher wunderschön, dass das so rund ist und dass sozusagen die Vergangenheit sich da so wunderbar mit der Zukunft zusammenbringen lässt.
Es gibt gerade im Rahmen von Black Lives Matter einen anderen Künstler in den USA, der sehr prägend ist. Wir haben hier gar nicht über den gesprochen, aber ich glaube, er wird auch irgendwann in deinen Playlisten aufgetaucht sein oder in deinen Tapes. Was denkst du über Jay-Z?
Weiser Mann. Ein sehr, sehr weiser Mann. Der hat ja, ich habe gerade jetzt, ich habe original meinen letzten Instagram-Post, war ein Jay-Z-Video. Und wo er sagt, wo er über den sozusagen, über das Positive daran redet, was Donald Trump in die USA gebracht hat. Ja. Also er sagt sozusagen, the good thing about Donald Trump is that we have to have that debate. Ja. Und er sagt sozusagen auch sowas wie, wie schaffe ich das, oder gibt es so Anweisungen, wie schaffe ich das eigentlich, das nicht so persönlich zu nehmen, sondern eigentlich über die Wut hinaus eine neue Wege zu finden, wie man auch mit diesem Thema Black Lives Matter umgehen kann. Und ja, und zu verstehen, dass wenn jemand als Rassist, also so habe ich ihn verstanden, wenn ihr begegnet jemand als Rassist und dann festzustellen, es hat eigentlich gar nicht was mit mir zu tun, sondern es hat eigentlich mit seinem Schmerz und mit seinen Verletzungen und mit seinen sozusagen inneren Themen zu tun und sich sozusagen von dem loszulösen und eben die Frage zu stellen, was ist das Problem bei demjenigen, der sozusagen rassistisch sich äußert oder eine rassistische Haltung hat? Und einfach zu verstehen, es ist eine eigene Verletzung, die dazu führt. Und solche Sachen hatte ich gerade jetzt wieder bei ihm, wo einfach klar ist, er nimmt da für mich eine totale Sonderstellung ein. Und auch in diesem sehr polarisierenden Thema findet er einen Zugang, der sehr wohltuend ist. So. Und ansonsten, ich meine, ich habe Jay-Z nicht von ganz Anfang an mitverfolgt. Ich habe vor kurzem jetzt nochmal geguckt, was hat denn. Und da ganz früh schon hatte der ja Features auf den ersten, zweiten, dritten Platten, war schon Mariah Carey, R. Kelly und so weiter und so fort. So Leute, die er schon auf den ganz, ganz, ganz früheren Alben hatte. Also ich glaube, er hat in der Szene schon so ein sehr, sehr, sehr früh und immer eigentlich Maßstäbe gesetzt.
Mein Tipp für dich, hör das Black Album.
Ja klar, Black Album
von
ist
Jay-Z.
Richtig. Ja.
Ist für mich das größte Album aller Zeiten. Und meine zweite Anmerkung ist, wir haben vorhin über Kanye West gesprochen, der Präsident werden möchte. Und dann gibt es auf der anderen Seite Jay-Z, der nicht davon spricht, dass er Präsident werden möchte, sondern einfach Aktionen macht, die klar auf ein Thema hinweisen, wie zusammen mit einer Allianz Anzeigen nationwide für den Hinweis auf bitte unterstützt Black-owned Businesses und nicht achtet darauf, dass ihr dann dahin geht. Also der macht wirklich Community-Arbeit. Und ich rede selten von Vorbildern, aber das ist, glaube ich, der, von dem ich immer am meisten beeindruckt bin, weil er aus Rap, aus der Kultur heraus, aus Hip-Hop, immer diesen einen Schritt weitergeht. Er wird älter und er wird damit auch besser, reifer, anders. Das ist, ich will das nicht so werten, aber du verstehst, was ich meine. Er geht immer.
Kann man schon sagen, reifer,
einen Schritt weiter.
Und weiser und entwickelt sich konsequent weiter, ohne auch seine Wurzeln zu verlieren. Er hat immer noch den gleichen Respekt in Brooklyn, ja. So mäßig, ne? Und trotzdem ist er jetzt, was du sagst, auf so einem Präsidial-Level, der Trick dabei ist, also, das ist bei ihm ja nur noch wenig Fassade. Das ist sehr echt. Und das ist auch verletzlich. Ja, und er redet auch über seine Gefühle und so und beschäftigt sich mit diesen Ebenen und so weiter und so fort. Und das ist für mich immer auch ein Zeichen, wenn Leute in der Öffentlichkeit stehen und aber nicht, also normalerweise denkt man ja in der Öffentlichkeit mehr Maske, ne? Zu Hause weniger Maske. Und wenn jemand es schafft, so in der Öffentlichkeit zu stehen, aber eigentlich das Maskenniveau seiner selbst komplett wie abgeschafft hat und einfach so echt vor dir sitzt und einfach sozusagen darüber. Das ist für mich immer so ein Zeichen, schon auch für persönliche Reife und Entwicklung, ehrlich gesagt. Und es gab ja aber dann dieses Jay-Z-Nas-Ding irgendwie, ne?
Das ist Rap-Beef, der mal sein muss.
So, und wenn du mich musikalisch fragst, was habe ich mehr gehört? Ehrlich gesagt, Nas.
Okay, dann bist du also Team Nas.
Nein! Ich höre nicht Jay-Z oder ich höre nicht Nas, ich höre beide, hat Max Herre gesagt. Da bin ich bei Max Herre.
Der letzte wird recht leicht und locker, aber es triggert mich ein kleines bisschen, weil du kommst aus der Gegend. Was denkst du über Crow?
Also.
Ich liebe diese Pause, weil du mit dem Namen überhaupt gar nicht gerechnet hast.
Ja, ich muss kurz überlegen, was man. Also, ich meine, das ist ja Team Stuttgart, Team Chimperator, von Freunden von uns gemanagt und sehr erfolgreich auch gemanagt. Ich habe ihn mal ganz am Anfang vor dem ersten Album mit Easy und so. Mal, da hat er nur ein 40-Minuten-Programm gehabt, bin ich ein bisschen spät gekommen ins Übel und Gefährlich und war völlig weg geflasht, was da für eine Energie war und alle singen diesen Song mit die ganzen jungen Kids und so, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, so, what the fuck, Alter, was ist denn hier los? Der hat noch nicht mal ein Album. Easy war 25 Millionen Mal geklickt und da drin konnten alle die Songs auswendig und so, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, so, wow, das ist anders.
Macht dich das stolz, wenn du so ein bisschen, wenn der aus der Gegend kommt, wo du herkommst, aber gibt das da so ein Gefühl von Stuttgarter?
Du meinst Mutterstadt?
Ja.
Weiß ich nicht. Ich finde es eher lustig, dass wir halt aus Stuttgart kommen, jetzt in Hamburg sind und dass das zwei Städte sind, die für Hip-Hop Deutschland durchaus mitstehen.
Die Brücke besteht auf jeden
durchaus,
Fall.
Durchaus, ja. Aber weiß ich nicht, stolz kann ich so nicht sagen. Ich habe bei Crow finde ich einfach auch als Künstler sau spannend, auch wie er sich da weiterentwickelt und wie also produziert und ne, Beats und alles und die Musik auch dahinter, finde ich hochgradig spannend, wie sich das auch weiterentwickelt. Bin auch einfach gespannt, was er weitermacht. Ich finde diesen Move zu sagen, ich bin Weltstar in Deutschland und keiner weiß, wie ich aussehe, mega. Ich habe ihn einmal auch da am Anfang getroffen, hier Uni Open Air in Hamburg auch relativ am Anfang und so und da war das ja noch alles relativ entspannt und so weiter, aber den Move finde ich halt schon killer, zu sagen, ich bin halt sau erfolgreich und mich kennt kein Mensch. Das finde ich schon einen ziemlich bossigen Move und bin mal gespannt, wie er damit weitermacht.
Es gibt noch zwei kleine Kategorien, die gehen relativ schnell. Wir sind für mich schon längst sehr lang hier und ich möchte, dass ihr am Ball bleibt. Die Rubrik heißt Real Talk und du musst dich entscheiden. Es gibt nicht beides. Entweder oder ist jetzt die Frage.
Jawohl, endlich entweder oder.
Bist du Deutschrap oder international?
Deutschrap.
Bist du Gangster oder Conscious?
Conscious.
Bist du eher so Party-Rap oder mehr so Kapuze hoch durch die dunklen Gassen?
Kapuze hoch durch die dunklen Gassen.
Mehr so Klassik oder also Klassik-Kram oder New Shit?
Na, Klassik.
Und eher so Mainstream oder eher so Underground?
Underground.
Damit haben wir jetzt ein Profil von dir erstellt, aus dem der gute Name Originals einen Charakter von dir zeichnet, den ihr jetzt bereits als Cover hier von dieser Folge gesehen habt. Aber was dann die Überraschung ist, die du bekommst, wenn die Folge dann draußen ist.
Da freue ich mich drauf.
Die letzte Sache, die ich brauche, sind 3 Songs für unsere Playlist.
3 Songs für die Playlist. Okay, ich gebe dir OC, My World. Ich gebe dir Samy Deluxe, Pures Gift. Und ich gebe dir...
Ich hoffe, der ist bei Streaming-Anbietern im Dings, die arbeiten müsste.
Auf Spotify?
Ja.
Ja, gibt's. Ja, okay. Und dann gebe ich dir einfach jetzt auch noch Esperanto.
Und Freundeskreis. Jawohl. Das ist eine Menge Schore für die Ohren. Ungestreckte Hits von Dynamite Deluxe. Danke, Benjamin Adrian. Und bis zum nächsten Mal bei Was ist Rap für dich?
Danke, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. By OMR.